Herzlich willkommen zu Bildung und Entfaltung, der Bell Volksschulpodcast. Vor 3 Wochen hat das neue Schuljahr begonnen. Und während die älteren Schülerinnen schon wieder gut im Schulalltag angekommen sind, ist es für die Jüngsten noch viel Neues und einige brauchen noch Zeit, um sich mit den neuen Gegebenheiten vertraut zu machen. Jeder Schulanfang ist aufregend, jedoch ist er vor allem für die Erstklässler, für die ein neuer Lebensabschnitt beginnt, etwas ganz Besonderes. Es ist auch nach vielen Jahren für mich immer sehr schön, wenn am ersten Schultag die Schulanfängerinnen mit ihren großen Schultüten und voller Erwartung begleitet von ihren Eltern zur Schulstartfeier kommen. Man spürt die Anspannung an diesem ersten Tag in der Bell, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Kinder oder doch die Eltern aufgeregter sind. Im Gegensatz zu den Erstklässlern kommen die anderen Kinder meist sehr entspannt in die Bell. Sie erzählen von ihren Erlebnissen im Sommer und es fühlt sich gut an, wenn das Schulgebäude wieder mit Kinderstimmen und Lachen erfüllt ist. Immerhin haben wir die meisten Schülerinnen 9 Wochen nicht gesehen und da gibt es oft merkliche Veränderungen, wie zum Beispiel ein neuer Haarschnitt oder oft sind sie auch ein wirklich großes Stück größer geworden. Während die Kinder sich auf ihre SchulkameradInnen freuen und meist sehr unbeschwert ins neue Schuljahr starten, gibt es bei den Eltern oft Unsicherheiten und viele Fragen, besonders im Hinblick auf die weiterführende Schule für die Kinder der 4. Klasse Volksschule. In der heutigen Folge werden wir deshalb einerseits unterschiedliche Fragen rund um den Schulstart besprechen und Tipps von den PädagogInnen holen, worauf schon von Beginn an geachtet werden soll, damit das neue Schuljahr gut gelingt und die Kinder viel Freude beim Lernen haben. Dazu habe ich einerseits Carina Kugler eingeladen, die heuer Klassenlehrerin der 4. Klasse ist und uns bestimmt einiges darüber erzählen kann, was vor allem im letzten Volksschuljahr besonders wichtig ist. Hallo Carina, schön, dass du da bist.
Hallo Eva.
Außerdem habe ich Christopher Schuh eingeladen, der, nachdem er 4 Jahre lang eine Klasse begleitet hat, nun wieder mit der 1. Klasse startet. Er wird uns von seinen ersten Erfahrungen mit den jüngsten Kindern erzählen und den Eltern, die vielleicht das erste Mal ein Schulkind begleiten, Tipps für ein gelungenes Schuljahr geben. Hallo Christopher.
Hallo.
Ich möchte gleich einmal mit dir starten, Christopher. Kannst du uns einmal ein bisschen erzählen, wie es den Kindern in deiner Klasse gerade geht, was so in den ersten Wochen passiert ist, was ihr erlebt habt und wie die Stimmung so im Allgemeinen ist?
Wir hatten einen schönen Schulstart in die 1. Klasse. War natürlich für mich und auch für die Kinder eine Umstellung, für mich von der 4. Klasse zu kommen und für die Kinder ganz frisch in der Schule zu sein. Aber wir haben uns schnell zusammengefunden als Team. Die Kinder wirken in der Schule sehr glücklich. Und ich gehe nach wie vor sehr gerne in die Schule und freue mich jeden Tag, dass die Kinder in die Schule kommen.
Sehr schön. Carina, wir haben nun von Christopher gehört, wie es den Erstklässlern so in den ersten Wochen gegangen ist. Wie ist es denn bei dir in der Klasse? Wie sind denn deine Schüler und Schülerinnen in das neue Schuljahr gestartet?
Ja, grundsätzlich wieder ganz gut. Natürlich brauchen die einen etwas mehr Zeit, wieder in den Schulalltag hineinzukommen und sich an den geregelten Schulalltag zu gewöhnen. Den anderen fällt der Start etwas leichter. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass wieder alle sehr gut gestartet sind und es ganz sehr gut passt.
Okay, sehr schön. Ein großes Thema in der 4. Klasse sind ja die Schularbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Eltern, die vielleicht aufgrund ihrer nicht so positiven Erfahrungen, den eigenen, ein mulmiges Gefühl haben, wenn jetzt die eigenen Kinder mit Schularbeiten und Tests, die benotet werden, starten. Wie könnten Sie denn die Kinder gut vorbereiten? Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Eltern, was sie zu Hause dann mit den Kindern machen können?
Ja, generell finde ich es wichtig, dass Kinder eine positive Einstellung zu Schularbeiten haben. Und dass es auch etwas ist, wo sie ihr Wissen und ihr Gelerntes unter Beweis stellen können. Ja, außerdem bekommen die Kinder ja zu Schularbeiten bereits gelernte Unterrichtsthemen, die wir ja in der Schule schon gemeinsam erarbeitet und geübt haben. Und ja, deshalb kann man sich auch zu Hause sehr gut auf Schularbeiten vorbereiten, durch das, dass man es regelmäßig übt und wiederholt. Und so bekommen die Kinder auch viel mehr Sicherheit dann bei den Schularbeiten.
Mhm. Ja, und wie ist das so am Tag von der Schularbeit? Die Eltern erzählen ja dann oft, dass die Kinder dann vielleicht nicht so gut schlafen, gerade wenn es die erste Schularbeit überhaupt ist, die man in seinem Leben schreibt. Also, dass sie dann schon ein bisschen angespannt und nervös sind. Hast du da auch noch einen Tipp für die Eltern?
Ja, dass man die Kinder so unterstützt, dass man ihnen einen angenehmen Start in den Tag gibt und auch das Gefühl haben, dass das ein Tag wie jeder andere ist und ihnen so die Aufregung und die Angst davor zu nehmen. Und ja, die Kinder dann stärken, was sie alles können und dass sie gut vorbereitet sind. Und ja, ich glaube, mit einer positiven Einstellung zur Schularbeit macht das schon sehr viel aus.
Ja, da bin ich überzeugt. Was ein Thema ist noch bei der Schularbeit, ist, dass manche Eltern haben dann Angst, dass die Kinder mit der Zeit sozusagen nicht zurechtkommen, also dass da zu wenig Zeit ist, um mit der Schularbeit fertig zu werden. Gibt es da eine Möglichkeit, wie man das vielleicht zu Hause üben kann? Weil Kinder haben oft ein nicht so gutes Zeitgefühl noch, weil sie doch noch recht jung sind. Und in der Aufregung vergisst man dann vielleicht auf die Uhr zu schauen. Wie könnte man das vielleicht noch zu Hause üben mit den Kindern?
Grundsätzlich ist eine gute Idee, wenn Sie so Schularbeitsszenarios zu Hause irgendwie ein bisschen nachstellen, dass die Kinder eben damit vertraut werden, wie viel sind 50 Minuten und wie viel Zeit habe ich. Vor allem auch bei den Deutschschularbeiten geht es dann ganz gut, wenn man zu Hause einfach mal einen Text schreibt und da die Zeit mal mitstoppt und schaut, wie lange sie haben. Und dann bekommen sie sicher das Gefühl, dann auch bei der Schularbeit zu wissen, dass sie fertig werden und das.
Okay, ja, also ein bisschen Zeitgefühl zu Hause üben ist sicher, oder Schularbeit nachstellen oder so, genau. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, eng im Zusammenhang mit Schularbeit ist auch so das Thema Leistungsdruck. Ich habe so das Gefühl, dass der Leistungsdruck eher von den Eltern ausgeht. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass die Kinder selbst so einen starken Druck empfinden. Wie ist das in deiner Klasse? Hast du das Gefühl, dass da ein starker Leistungsdruck von den Eltern da ist?
Ja, in den letzten Jahren ist es mir nicht so viel aufgefallen, aber es wird jetzt schon immer mehr Thema. Mhm. Und vor allem auch jetzt in der 4. Klasse glaube ich auch, dass es mit den Schularbeiten viel zusammenhängt. Vor allem, weil die Kinder auch die Note fürs Gymnasium dann brauchen. Daher ist schon viel Leistungsdruck auch von den Eltern, die auch die Kinder dann irgendwie ein bisschen vermittelt bekommen.
Mhm. Aber vielleicht, also die Schularbeitsnote ist ja nicht gleich die Note, die im Zeugnis steht, oder? Also wenn man jetzt bei der Schularbeit einmal vielleicht ganz einen guten Tag hat oder ja, aus welchem Grund auch immer mal nicht so eine gute Note hat, heißt es ja nicht gleich, dass das Zeugnis dann irgendwie verpatzt ist, oder?
Nein, genau. Also die Schularbeiten zählen bei uns eher einen geringeren Teil. Da zählt die Mitarbeit, was in der Schule halt alles passiert, viel mehr. Für mich ist es auch so, dass die Schularbeit ja nur eine Tagesverfassung ist und wie man so kennt, hat jeder mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag. Das, was man im Vorhinein auch nicht wirklich beeinflussen kann. Ja, daher ist es für mich eigentlich sehr wichtig, dass man generell die ganze Mitarbeit auch in die Note mit einbezieht. Da haben auch alle Kinder die Möglichkeit, sich da zu bemühen und mitzumachen. Und ja, was auch natürlich noch dazu zählt, sind die Hausübungen. Mache ich die ordentlich oder halte ich die Termine ein, wie die Buchvorstellungen und so weiter. Also da zählt noch ganz viel dazu.
Also eigentlich ist es wichtig, wie ich mich so das ganze Schuljahr über in der Schule verhalte und welche Leistung ich da zeige, ist eigentlich viel wichtiger noch als die Schularbeit an und für sich selbst dann.
Ja, genau.
Also für die Note.
Genau.
Im Endeffekt. Ja, Christopher, in der 1. Klasse, denke ich, ist das Thema Leistung und Leistungsdruck noch nicht so relevant, aber die Eltern wollen ihre Kinder auch jetzt schon bestmöglich unterstützen. Ja, hast du da ein paar Ideen, wie die Eltern in der 1. Klasse ihre Kinder gut unterstützen können?
Beim Lernen unterstützen ist es zuerst einmal wichtig, auf die Rahmenbedingungen zu schauen. In diesem Fall wäre das für die Kinder, dass man schaut, dass sie ausreichend Schlaf haben, dass sie sich gut ernähren, also vorwiegend gesund und besonders in der Schulzeit eben auf gesunde Lebensmittel zurückgreifen, weil das natürlich dann die Konzentrationsfähigkeit beeinflusst, wenn man viel Süßes mit hat, beziehungsweise dass auch ein Ausgleich für die Kinder da ist. Also nicht nur in Form von Bewegung, sondern auch Bewegung ist sehr, sehr wichtig, denn Bewegung und Koordination hängt auch eng mit dem Lernen zusammen. Zum Beispiel rückwärts gehen mit Minusrechnen, Hüpfen, generell mit Mathematik, Grobmotorik hängt mit Feinmotorik zusammen, was wiederum fürs Schreiben wichtig ist. Also da gibt es überall Zusammenhänge. Und so schafft man die besten Voraussetzungen für die Kinder, eben wenn sie ausgeschlafen sind, sich gut ernähren, so gut es halt möglich ist bei den Kindern. Natürlich ist das eine andere Ernährungsform als bei Erwachsenen. Und auch die Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Hinzu ja, wäre meiner Meinung nach noch wichtig, für ausreichend frische Luft zu sorgen. Nicht nur zu Hause, sondern auch an die frische Luft zu gehen. In der Schule lüften wir auch immer durch, dass die Luft nicht zu gesättigt ist. Ja, und vielleicht noch ganz wichtig wären technische Geräte möglichst wenig verwenden, weil das einfach die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit von Kindern beeinflusst. Mhm. Und das wären schon mal die wichtigsten äußeren Rahmenbedingungen. Wenn ich jetzt aufs Inhaltliche eingehe, wie kann ich mein Kind inhaltlich unterstützen, muss ich zuerst überlegen oder ab. schätzen kann das Kind die Aufgabe nicht, weil es gerade unkonzentriert ist, weil es gerade Nachmittag ist. Weil besonders in der ersten Klasse muss man berücksichtigen, dass die Kinder ganzen Vormittag in der Schule sind. Besonders am Schulanfang ist das eine lange, lange Zeit. Und dann ist halt, wie man so schön sagt, am Nachmittag die Luft draußen. Und dann würde ich mal abschätzen, ist es jetzt, also kann mein Kind diese Aufgabe nicht lösen oder ist es aufgrund der Konzentrationsfähigkeit? Und wenn es aufgrund der Konzentrationsfähigkeit ist, dann kann man zwischendurch einmal Bewegung machen oder Konzentrationsübungen und dann die Aufgabe weitermachen. Und so eine kleine Übung, was überall geht, also Konzentration ist immer so Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken, also einen Punkt eine Minute lang anschauen und alles rundherum verschwimmen lassen. Oder man kann es mit den Kindern ein Spiel spielen, was hörst du? Du schließt die Augen, lehnst dich zurück und hörst einmal, was nimmst du alles wahr? Also einfach Wahrnehmungsübungen, so findet man ganz leicht in die Konzentration wieder hinein, wenn es nicht weitergeht. Und wenn man die Kinder weiterhin inhaltlich unterstützen möchte, dann wäre es gut, wenn man also mit den Kindern über die Aufgaben spricht. Also wenn man einen Fehler entdeckt, kann man die Kinder darauf hinweisen, aber nicht wirklich ganz genau sagen, das hast du falsch gemacht, sondern wirklich zum Beispiel schau in dieser Zeile, schau dir das nochmal an, findest du deinen Fehler? Dann würde ich die Kinder mal selbst suchen lassen. Wenn sie es nicht finden, eine Aufgabe zum Beispiel markieren oder ausradieren und die Kinder lösen es dann nochmal. Und falls etwas gar nicht verstanden wird, kann man es mit den Kindern nochmal wiederholen. Am besten so, wie man es in der Schule gemacht hat. Vielleicht kann man da mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin Rücksprache halten, weil wir hier in der Bell gewisse Aufgaben anders erarbeiten, als man es selbst von der Schule gewohnt ist. Und genau, eine wichtige Sache ist noch, dass man mit den Kindern gemeinsam schaut, ob die Form passt, also ob das sauber gemacht ist. Das ist oft auch ganz wichtig, wenn es sauber gemacht ist, dass dann auch tendenziell die eigenen Fehler leichter gefunden werden können, falls es welche gibt.
Also zusammenfassend kann man jetzt sagen, einmal die Rahmenbedingungen sind wichtig, also einfach einmal schauen, auf was man eigentlich, ja, was man sonst auch immer macht, eben genug Schlaf, gute Ernährung, Bewegung und so weiter. Und dann einfach während die Kinder arbeiten auch immer wieder darauf schauen, dauert es vielleicht nicht so lange. Ich denke, im Unterricht macht es immer zwischendurch immer wieder mal Bewegungen, immer wieder mal irgendwelche anderen Übungen. Und manche Kinder brauchen dann doch etwas länger für die Hausübung und da wäre es dann gut, da auch einmal vielleicht eine kurze Zwischenübung zu machen oder wie du gerade gesagt hast, auch einmal die Konzentration wieder auf die Aufgabe zu lenken.
Genau, mit der einfachen Formel, Alter mal 2 ist ungefähr die Konzentrationsspanne, also 8-jähriges Kind kann sich circa 16 Minuten konzentrieren und dann kann man zwischendurch gemeinsame Bewegungsübungen machen, um wieder den Kreislauf mehr in Schwung zu bringen und eine Konzentrations- oder Entspannungsübung und dann ist man wieder frisch für die nächste Hürde, die daherkommt.
Hoffentlich nur eine kleine Hürde.
Auf jeden Fall.
Genau. Ja, sehr gut. Ein weiteres Thema, das ich gern ansprechen möchte, ist das Thema Vergleichen. Also ich kenne das von meinen eigenen Kindern, wenn man ja Mama ist dann und irgendwo in, ob das jetzt anfängt mit einer Babyspielgruppe, schon da beginnt das Vergleichen, dass Eltern schauen, was kann mein Kind, das eine Kind kann schon krabbeln, meines noch nicht, ist das noch in der Norm, ist das alles in Ordnung? Wenn man jetzt ein Schulkind hat und vielleicht das Kind einmal bei der Schule abholt und die Eltern stehen dann gemeinsam im Schulgarten und kommen ins Gespräch, dann spricht man natürlich oft darüber, wie es den Kindern beim Lernen geht oder was die Kinder gerade machen, wie es ihnen in der Schule generell geht. Und sehr oft werden dann die Kinder auch verglichen oder Eltern denken sich dann, ah, das eine Kind kann schon zum Beispiel lesen, mein Kind kann das aber noch nicht oder mein Kind braucht bei der Hausübung, ist in einer halben Stunde fertig und mein Kind braucht eine ganze Stunde. Also dieses Thema Vergleichen ist oft sehr intensiv da bei den Eltern und wir in der Bell achten sehr darauf, dass wir die Kinder untereinander nicht vergleichen. Jetzt würde mich interessieren, Christoph, ist das bei dir ein Thema oder war es in deiner, sag mal, letzten Klasse, in den letzten 4 Jahren ein Thema, dieses Vergleichen?
Ja, natürlich ist es verständlich, dass man vergleicht. Das liegt ja auch in der Natur des Menschen, zu schauen, okay, wo steht mein Kind? Ist das jetzt noch, sagen wir mal, in der Norm oder hat das Kind noch Zeit? Bei gewissen Sachen in der Entwicklung ist es ja auch gut, wenn man so ein bisschen einen Rahmen bekommt, in welchem Zeitraum sollte mein Kind das können, ungefähr. Aber grundsätzlich ist es, wenn man, was die Leistung betrifft, nicht gut, wenn man vergleicht. Das macht meistens eher unglücklich oder stresst einfach, weil Schule ist ja kein Wettkampf. Jedes Kind hat eine andere Ausgangslage Und wie du gesagt hast, wir schauen immer auf den individuellen Lernweg. Wo hat das Kind gestartet und wie geht's weiter? Es ist immer wichtig, dass der Trend positiv ist, dass es bergauf geht, dass sich das Kind individuell entwickelt. Aber dass am Ende des Tages jedes Kind gleich viel, gleich gut kann, das funktioniert nicht. Und das ist ja auch nicht das Ziel, weil wir sind ja Menschen und wir sind alle unterschiedlich und jedes Kind hat verschiedene Stärken und Talente. Und deshalb gehen wir auch in der Schule darauf ein, auf die Kinder, wer jetzt schon besser ist, so in gewissen Teilbereichen von Deutsch oder im Gesamten und die Basis gut kann, der löst Zusatzaufgaben und Kinder, die vielleicht langsamer arbeiten oder ich sage jetzt einmal, sich schwer konzentrieren können, die werden so unterstützt, dass sie wieder sich besser konzentrieren können oder einfach die Aufgaben in ihrem Tempo lösen, aber dafür möglichst sauber lösen und richtig lösen.
Ja, Carina, wie ist das bei dir? Was sind so deine Erfahrungen zum Thema Vergleichen? Machen das deine Kinder oder deine Eltern auch in deiner Klasse?
Ja, es kommt schon immer öfter vor, dass auch die Eltern natürlich versuchen, die Kinder irgendwie untereinander zu vergleichen. Der kann das besser und der braucht da noch mehr. Aber wir, wie vorhin schon gesagt worden ist, schauen auch in der Schule darauf, dass wir die Kinder nicht vergleichen, weil eben jeder anders und individuell ist. Und ja, in der Klasse kommt es schon auch öfter mal vor, dass sich die Kinder untereinander vergleichen. Natürlich will jeder der Schnellste und der Beste sein. Ja, aber es ist auch vom Zeitlichen her natürlich, wenn man das Beispiel nimmt, man hat eine Aufgabe und einer ist schneller und einer ist langsamer. Der eine tut sich leichter, der andere braucht ein bisschen länger, der andere macht es ordentlicher, der andere macht es nicht so ordentlich. Oder auch ein weiteres Beispiel wäre bei den Schularbeiten, wenn wir Schularbeiten zurückgeben. Bei uns gibt es auch keinen Notenspiegel, wo man genau dann schaut, wie viele Einser gibt es, wie viele Zweier. Wir geben die Schularbeiten auch so zurück, dass wir das jedem einzelnen Kind zurückgeben und nehmen sich die Zeit dafür. So können sich auch die Kinder dabei nicht direkt vergleichen. Und es ist jedem Kind selbst auch überlassen, ob er die Note dann weitererzählt oder die Note dann für sich behält.
Ja, das finde ich eine sehr gute Idee, weil ich denke, das ist auch, nicht jedes Kind möchte die Schularbeitsnote weitergeben, vielleicht auch manchmal dann, wenn man sich vielleicht selber was anderes erwartet hat und dann die vielleicht schlechter ausgefallen ist, dann ist es vielleicht auch für die Kinder angenehmer. Und wer will, kann es ja jederzeit sagen. Also das Thema Vergleichen auch, also wie gesagt, dass das als von unserer Seite her halt nicht gemacht wird, dass wir wirklich schauen, das so wenig wie möglich die Kinder zu vergleichen. Ja, sehr schön. Eine weitere Sache, die ich gern ansprechen möchte und was bei uns einen großen Stellenwert hat in der Bell, ist das Thema Selbstständigkeit. Wir wollen ja die Kinder von Anfang an sehr selbstständig erziehen. Sie soll einen selbstständigen Wissenserwerb erlangen und ja, sie sollen einfach selbstständig arbeiten können, weil ich denke, das ist was ihnen auch in den weiterführenden Schulen sehr viel bringt. Ja, wie ist denn das bei dir in der vierten Klasse? Da ist ja sicher schon viel passiert zum Thema Selbstständigkeit. Findest du, dass die Kinder jetzt schon selbstständig genug sind oder gibt es noch Bereiche, wo du sagst, oder auch vielleicht Tipps für die Eltern, wo du meinst, da könnte man auch in der vierten Klasse noch daran arbeiten?
Grundsätzlich gebe ich den Kindern in der vierten Klasse, möchte ich jetzt auch immer mehr vermitteln, dass Selbstständigkeit sehr wichtig ist und dass nicht mehr für alles die Mamas und die Papas verantwortlich sind, wenn sie mal was nicht mithaben, da die ja nicht bei uns in der Schule sitzen. Und ja, und für bestimmte Dinge, dass sie da jetzt einfach auch selbstständiger werden und für sich selbst verantwortlich sind, das sind ganz simple Sachen wie das Mitbringen vom Geld für Ausflüge oder irgendwelche Unterschriften. Genau, dass da man kann den Kindern natürlich zu Hause Hilfestellungen geben, wie sie sich vielleicht daran erinnern können. Und ja, und wenn sie es vielleicht mal nicht mithaben, ich glaube, sie lernen auch einfach daraus, fürs nächste Mal, dass sie da dann dran denken. Genau, ich denke auch, man kann ihnen zu Hause viel Freiraum geben, was die Selbstständigkeit betrifft. Viele trauen den Kindern oft weniger zu, was sie aber eigentlich schon machen würden. Ein paar Beispiele vielleicht auch für zu Hause, kommt natürlich auch auf das Alter ein bisschen drauf an, aber die können ja zu Hause auch Arbeiten übernehmen, wie irgendwo eine Kleinigkeit im Haushalt übernehmen, für das sie zuständig sind, oder mal einen kleinen Einkauf machen, oder sich vielleicht um das Haustür kümmern. Genau, also das sind so Kleinigkeiten, für die die Kinder schon selbstständig verantwortlich sein können, dass das erledigt wird.
Ja, das finde ich eine gute Idee, dass man zu Hause mal auch ein bisschen damit anfängt, dass nicht alles in der Schule gleich gelernt werden muss und das vielleicht mal unangenehm ist, wenn man das Geld für einen Ausflug dann nicht mit hat. Aber wenn man zum Beispiel regelmäßig, weiß nicht, den Geschirrspüler ausräumen muss oder den Müll hinuntertragen oder sowas in die Richtung oder mal die Blumen gießen, da passiert ja nicht viel, wenn man das einmal vergisst, aber dann vielleicht auch mit dem Kind gemeinsam erarbeiten, naja, wie könntest du dich denn daran erinnern, welche Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Kinder lernen, wie kann ich mir das aufschreiben und wenn es im Elternheft vielleicht drinnen steht, was kann ich machen, dass ich mich daran erinnere, auch ins Elternheft zu schauen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, einfach die Selbstständigkeit zu fördern. Mhm. Wie ist das bei dir in der ersten Klasse, Christopher? Was würdest du deinen Schülern und Schülerinnen zumuten? Wie selbstständig sollen sie schon sein? Oder wenn Eltern vielleicht auch keine Vergleichsmöglichkeit haben, was können wir ihnen da mitgeben und sagen, das und das sollte das Kind in der ersten Klasse schon alleine schaffen?
Ja, zur Selbstständigkeit, da gibt es jetzt, glaube ich, wenig hinzuzufügen zu dem, was die Karina gesagt hat, weil ich mir über genau das gleiche Gedanken gemacht, dass eben ja die Kinder erstens einmal bei uns in der Schule Dienste übernehmen. Jedes Kind hat einen Dienst die Woche, zum Beispiel Austeiler, also Heftausteiler, Büchausteiler, Pflanzendienst, Botendienst und so weiter. Das heißt, sie übernehmen Verantwortung. Und die Verantwortung ist so das eine Stichwort, das die Kinder übernehmen sollten in der Selbstständigkeit, weil man kann den Kindern einiges zutrauen. Und genauso können sie zu Hause auch Dienste übernehmen, zum Beispiel Geschirrspüler oder Tisch abwischen oder überhaupt die eigenen Schulsachen herrichten oder das eigene Zimmer ja sauber machen. Natürlich kann man sie dabei unterstützen, aber grundsätzlich kann man sagen, du bist dafür verantwortlich, dass dein Zimmer schön bleibt. Wenn du viele Sachen herräumst, dann solltest du sie auch wegräumen. Und vielleicht spielerisch ein Spiel draus machen, wie schnell schaffst du es, deine Kiste jetzt einzuräumen, zum Beispiel in 2 Minuten. Und beim letzten Mal waren es 3 Minuten, du warst schon 1 Minute schneller. So ein bisschen schmackhaft machen. Aber in der ersten Klasse kann man den Kindern zutrauen, auf jeden Fall, dass sie selbst wissen, was ist die Hausübung. Dass sie die Hausübung auch selbst machen. Und bei den Schulsachen kann man ja Checkliste machen. Hast du alles für die Schule mit, das du morgen brauchst? Ist alles gemacht? Natürlich in der ersten Klasse unterstützt man auch mehr, dass man mehr Fragen stellt, aber die Kinder sollten die Antwort geben. Hineinschauen in die Federschachtel, ist die Federschachtel vollständig? Sind die Hefte noch in Ordnung? Und das kann man am Anfang selbst machen und die Kinder mal zeigen, was ist denn eigentlich gewünscht? Wie soll es denn ausschauen? Weil das müssen sie ja auch wissen. Und dann immer weiter die Kinder in die Selbstständigkeit führen und sagen, okay, mach einmal einen Check in deine Schultasche, ist alles da? Und dann kann man als Eltern dann noch nachher kontrollieren, okay, ist wirklich alles da? Oder kann man dann sagen, okay, schau nochmal, weil da fehlt was, oder schau nochmal den Stift an. Also auf jeden Fall, die Kinder werden so selbstständig oder sind jetzt auch schon so selbstständig, dass sie alleine in der Schule jetzt, naja, natürlich mal in die Schule gehen, die Hausaufgabe abgeben. Sie wissen schon die Strukturen von der Schule, also wann ist die Pause, was mache ich in der Pause. Und das ist trotzdem, es geht relativ schnell, weil sie kommen frisch in die Schule, neue Gesichter, neue andere Kinder. Es ändert sich viel und sie kommen schnell rein. Aber natürlich ist so die Herausforderung, dass man dranbleibt. Wenn es mal nicht funktioniert, dass man immer weiter darauf beharrt, dass eben dann so bleibt und dass die Kinder das so ausführen. Weil ja, sie müssen ja wissen, wie es, man muss sie ja dorthin führen, dass sie wissen, wie ist es denn im späteren Leben einfacher, wie kann man sich organisieren. Mhm.
Ja, ich finde gut, dass du das Thema Schulmaterialien angesprochen hast, weil das ist ja sowas, was uns als Pädagogen und Pädagoginnen dann oft viel Zeit in Anspruch nimmt für uns, wenn die Kinder diese Materialien dann nicht mit haben. Ich sage, das ist wahrscheinlich eher noch weniger ein Thema am Schulanfang, weil da ist ja noch alles neu und alles gespitzt und alles in Ordnung. Aber im Laufe des Schuljahres kann da mal sein, dann fehlt ein Stift, dann fehlt das Geodreieck, dann fehlt die Schere oder der Uhu ist aus. Und ja, da finde ich, ist es auch eine, wie du richtig gesagt hast, gut, wenn man die Kinder mal so einen Check machen lässt, immer wieder. Also gerade als Tipp für die Eltern, immer wieder mal reinschauen lassen, sagen, ist wirklich alles in Ordnung, ist alles da, was du wirklich brauchst. Das wäre natürlich toll, wenn das bis zur 4. Klasse so gut funktioniert, dass die Kinder dann schon selber schauen und ja, wir nicht mehr da immer in diese Situation kommen, dass halt manche Dinge nicht vorhanden sind.
Genau.
Sehr gut. Ein wichtiges Thema noch, das generell das ganze Schuljahr für uns oder immer ein wichtiges Thema ist, ist das Thema soziale Medien und Handy. Generell ist es bei uns an der Bell so, dass die Kinder kein Handy mithaben. Wenn sie eines mithaben, dann ist dieses ausgeschaltet in der Schultasche. Das gilt genauso wie Smartwatches oder alle möglichen elektronischen Geräte, die die Kinder ablenken könnten. Es ist natürlich etwas Wichtiges. Die sozialen Medien beschäftigen die Kinder dann auch oft zu Hause. Da wäre jetzt mal meine Frage an dich, Carina. Wie ist das bei dir in der Klasse? Ist Computerspielen am Nachmittag oder die sozialen Medien, sind Handys bei dir ein Thema?
Ja, vor allem jetzt in der vierten Klasse wird es schon immer mehr, dass die Kinder mit den sozialen Medien konfrontiert werden und sie mit denen auch beschäftigt sind.
Okay, also wie zeigt sich das? Ist das einfach nur ein Interesse? Reden sie miteinander oder merkst du, dass einfach am Nachmittag das ein Thema ist, wo dann vielleicht auch die Konzentration in der Schule dann weniger ist? Oder wie zeigt sich das?
Also die Konzentration ist sicher ein großes Thema, welches mit dem Umgang der sozialen Medien zusammenspielt. Man merkt schon oft, dass die Konzentration weniger ist während dem Unterricht und auch, dass die Kinder oft mit den Gedanken nicht so ganz bei der Sache sind. Ja, sie fokussieren sich irgendwie dann auf das Spiel, beziehungsweise auch unter den Gesprächen von den Kindern merkt man oft, dass sie dann über ihre Spiele und ihre Levels, was da zu Hause bei den Videospielen vorkommen, sprechen. Ja, also es ist schon ein sehr großes Thema, was eben in der vierten jetzt sehr häufig jetzt vorkommt.
Das heißt, es beschäftigt die Kinder einfach. Ich denke, das ist ganz normal. Ich meine, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, über die sozialen Medien und ja, werden wir vielleicht auch mal machen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel Zeit damit verbringen, aber einfach nur, ich denke, es ist trotzdem, wenn wir darüber reden, wie kann ein Schuljahr gut gelingen, dann ist das Thema soziale Medien schon ein großes auch. Wie ist das bei dir, Christopher? Ich kann mir vorstellen, dass in der ersten Klasse das Thema Handy jetzt noch nicht vorhanden ist oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber du hast ja auch schon 4 Jahre lang eine andere Klasse begleitet. Und merkst du als Pädagoge, ob Kinder jetzt zu Hause viel Medienkonsum haben oder weniger? Ist das irgendwie in der Klasse relevanter?
Ich merke schon, dass mit zunehmendem Alter die Medien natürlich noch interessanter werden und irgendwann die Kinder mehr Zeit von den Bildschirmen verbringen. Natürlich nicht alle, aber man bekommt es in der Klasse natürlich dann mit von den Schülern, wenn sie über gewisse Videospiele besonders oder über YouTube sprechen. Wir hatten mal den Schwerpunkt Medien als Semesterprojekt und da sind wir sehr stark eingegangen auf die Werbung, auf das, was Medien eigentlich mit uns Menschen machen. Und sie beeinflussen uns in Richtung, die in Richtung Konsum geht. Und ja, es fesselt einfach, wirklich vom Alter, weiß nicht, ob es ein Mindestalter gibt, aber man merkt, kleine, ganz, ganz kleine Kinder schon Bildschirm, die finden das interessant. Und auch wir Erwachsene finden es interessant. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn Kinder viel Medien konsumieren, sinkt einfach die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne. Und dann sind wir wieder dort beim Anfang. Können die Kinder die Aufgaben nicht lösen, weil sie nicht konzentriert sind oder weil sie sie wirklich nicht können? Und die einfache Formel, je weniger Medien, desto besser, kann man, glaube ich, anwenden. Beziehungsweise, wenn man mit Tablets, Laptops und so weiter arbeitet, es gibt super Lernprogramme, die gibt es wirklich auch bei YouTube, gibt es richtig gute Lernvideos, aber das muss man halt vorher filtern. Und es sollte ganz, ganz strenge Regeln geben, zum Beispiel 15 Minuten an diesem Tag und dann ist wirklich exakt gestoppt. Und es muss nicht jeden Tag sein, weil die Natur und alles rundherum bietet alles, was wichtig ist für eine gute Entwicklung. Und wir verwenden Tablets und Laptops auch in der Schule. Wir lernen gemeinsam mit den Kindern, wie man das anwendet, auf welche Seiten man gehen kann, weil es ist ja ganz wichtig, dass man im offenen Internet nicht überall, also das freischaltet für die Kinder, sondern wirklich da einen Rahmen gibt und die Kinder lernen das dann, wie man da umgeht. Und der Umgang mit dem Ganzen ist ja das Wichtigste oder einfach das Bewusstsein, wenn ich eine Werbung sehe, was möchte die Werbung von mir? Oder wenn ich sehe, wie Menschen in der Werbung aussehen, schafft das ein gewisses Bild vom Selbstwert. Also gehen wir ganz in die Tiefe, wo wir mit den Kindern arbeiten, beim Selbstwert, bei der Persönlichkeit und ja, Werbung Medien greifen das einfach an, dass man sich selbst hinterfragt, was ist noch gut, was ist okay. Ich möchte so ausschauen wie die anderen, dann sind wir wieder beim Vergleich. Also es gibt einige Überschneidungen hier. Natürlich ist es auch wichtig, wie lebe ich das vor? Weil wenn ich zu Hause mit einem, ja, auch wenn es jetzt geschäftsmäßig ist, beim Essen mit dem Handy sitze und drauf rumtippe oder telefoniere, dann kann ich von den Kindern nicht erwarten, dass sie es anders machen. Oder dass sie konzentriert sind, wenn sie bei Tisch sitzen oder was auch immer. Also Vorbildwirkung ist ganz, ganz wichtig.
Also kann man zusammenfassend sagen, Medien sind auch Teil des Schullebens, weil wir ja über das Schulleben oder Schulalltag auch sprechen. Aber wichtig ist auch, also wo wir auch keinen Einfluss haben am Nachmittag, einfach, dass die Eltern dann wirklich da darauf achten, dass nicht zu viel Medienkonsum ist, weil wir das dann am Vormittag in der Schule wieder merken. Also es ist einfach ein Zusammenspiel, was passiert genau am Nachmittag und was passiert am Vormittag dann und wie weit können sich die Kinder konzentrieren. Und wie du richtig gesagt hast, uns ist auch wichtig, dass der Umgang damit gelernt wird. Also das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Wir leben in einer Welt, wo die Medien wichtig sind, aber der Umgang damit ist ein wichtiger. Und ob das jetzt in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Klasse dann ist, ist egal. Also es ist einfach da und wichtig ist, dass die Kinder auch lernen, damit umzugehen.
Genau. Und also im Hinblick auf Nachrichten, wenn jetzt so wichtige Nachrichten sind wie Überschwemmungen, dass man das kindgerecht mit den Kindern bespricht, was passiert denn wirklich? Also da steht nicht das Wasser bis zu deiner Stirn, sondern es gibt Überschwemmungen, es ist kann gefährlich sein, aber wirklich, was bedeutet das? Weil Kinder können sich oft das nicht so wirklich vorstellen, was ist Krieg, was passiert da, was sind Überschwemmungen, dass man das ja kindgerecht transportiert.
Ja. Weil das beschäftigt die Kinder natürlich dann auch. Und dann sind wir wieder beim Thema Konzentrieren. Die Kinder können sich nicht so konzentrieren, weil sie einfach mit Themen beschäftigt sind, die für sie vielleicht einfach auch noch nicht greifbar sind oder die sie gar nicht verarbeiten können, weil sie nur zu klein sind.
Genau. Mhm.
Ja, ein wichtiges Thema noch in der vierten Klasse ist die weiterführende Schule. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Eltern auch letztes Jahr schon Gedanken gemacht haben, aber natürlich die Entscheidung rückt immer näher. Welche Schule soll mein Kind dann nach der vierten Klasse Volksschule besuchen? Ja, wie ist es bei dir in der Klasse? Haben sich die Kinder da schon entschieden oder gibt es da immer wieder mal Fragen dir gegenüber oder wie läuft es bei euch gerade zum Thema weiterführende Schule in der Klasse?
Ja, ist natürlich auch ein großes Thema, weil das natürlich die Kinder beschäftigt, wie es nach diesem Schuljahr weitergeht. Einige Kinder sind in der Klasse, die haben ihre Schule schon ausgesucht, für die ist die Entscheidung schon getroffen. Viele auch, die vielleicht Geschwisterkinder haben, weil die dann die Schule schon kennen und in dieselbe Schule gehen wollen. Aber es gibt auch noch einige, die Entscheidung noch nicht getroffen haben. Ganz wichtig finde ich, dass man den Kindern da auch ein gewisses Mitspracherecht gibt, dass die bei der Entscheidung natürlich auch mit einbezogen werden. Immerhin müssen die ja dann die nächsten Jahre dort verbringen. Ja, sehr hilfreich finde ich es auch, wenn sie die Möglichkeit bekommen, dass sie vielleicht einmal einen Schnuppertag dort besuchen können, weil man sich dann ein ganz ein anderes und ein eigenes Bild dazu machen kann, wenn man mal einen Vormittag dort verbringt. Und eben dann, dass man eben dann nach dem Gefühl der Kinder auch geht. Natürlich kann man ihnen ein bisschen helfen und ein bisschen in eine Richtung lenken. Es gibt so viele verschiedene Schulen mit verschiedenen Richtungen. Genau, und da fallen wahrscheinlich eh schon mal ein paar Schulen weg, weil man sagt, das ist jetzt nicht der Zweig, für den ich mich interessiere. Aber da, dass man mit den Kindern gemeinsam die Schule aussucht und sich dann für die richtige Schule entscheidet.
Genau. Und wichtig ist dann das Semesterzeugnis. Also das ist die, wenn man ein Gymnasium besuchen möchte, darf man kein befriedigend haben. Wie siehst denn du das? Sollen deiner Meinung nach alle Kinder in ein Gymnasium gehen oder wie sollen da die Eltern entscheiden, wenn sie das nicht sicher sind, ob ihr Kind überhaupt für ein Gymnasium geeignet ist?
Ja, nach meiner Erfahrung können auch gar nicht alle Kinder in ein Gymnasium gehen. Es gibt so viele unterschiedliche Schultypen und Formen. Viel wichtiger ist hier, dass die Kinder ihre Motivation und ihre Lernfreude erhalten und so auch dann noch gerne in die Schule gehen und die dann besuchen.
Genau, weil es ist ja auch, wenn ich eine Mittelschule besuche, kann ich nachher trotzdem noch in alle möglichen Oberstufen, Realgymnasien oder HTLs oder was auch immer, welche höhere bildenden Schulen besuchen. Also ich glaube auch, dass es für manche Kinder sicher besser ist, ein bisschen weniger Druck zu bekommen, wenn wir wieder beim Thema Leistungsdruck sind, der doch im Gymnasium oft größer ist und eine gute Mittelschule auch sicher den Zweck erfüllt.
Ja, genau. Mhm.
ja, was uns in der Bell von Anfang an sehr wichtig ist, was ich den Eltern schon bei den ersten persönlichen Gesprächen, beim Open Day sage und natürlich bei allen Elternabenden auch, ist, dass wir eine gute Kommunikation haben. Also die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern und natürlich auch Schülern, also dieses Dreieck, sollte immer gut funktionieren, dann läuft der Schulalltag auch gut. Zum Abschluss unseres Podcasts möchte ich euch beide daher gerne noch fragen, wie es euch prinzipiell mit der Kommunikation zu euren Eltern in eurer Klasse geht und was ihr euch vielleicht für die Zukunft wünscht. Carina.
Ja, generell die Kommunikation mit den Eltern passt eigentlich sehr gut. Mir ist es auch immer ein Anliegen, wenn Probleme oder irgendwelche Unklarheiten auftreten unter den Eltern, dass sie mit diesen Sachen dann immer zu uns kommen. Wir sind offen für alles. Sie können uns anrufen, sie können uns schreiben oder auch persönlich kommen, dass wir das besprechen. Genau, aber das ist mir sehr wichtig, dass sie da gleich zu uns kommen, bevor da irgendwie unter der Elterngruppe irgendwie Wirbel entsteht und dann noch mehr Unklarheiten sind, als was sie zuvor waren.
Genau, wir haben immer ein offenes Ohr für alle. Das sehe ich genauso. Wie geht's dir, Christopher? Erste Klasse. Du hast natürlich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit den Eltern, aber vielleicht eher, was wünschst du dir für deine neue Klasse?
Ja, wie du gesagt hast, dieses Dreieck aus Eltern, Lehrer und Schüler, das ist ein gleichseitiges Dreieck. Also alle Seiten sind gleich lang, keiner sitzt am längeren Ast. Es geht einfach darum, dass Eltern und Lehrer gut zusammenarbeiten. Also wir spielen im gleichen Team, wir sind keine Gegner, wir stehen auf der gleichen Seite. Das Ziel ist, dass wir die Kinder möglichst gut fördern und begleiten. Mhm. Und die Erfahrungen haben gezeigt, dass wenn die Emotionen dazukommen, wenn es jetzt ein Kind in der Schule nicht gut geht, weil aufgrund der Mitschüler, des Lehrers, wegen Noten, Leistung, was auch immer, wenn die Emotionen dazukommen, dann wird das Gespräch schwieriger. Das heißt, mir ist es immer wichtig, dass man sachlich bleibt. Natürlich, Emotionen können dazu, aber es ist auch gut, wenn was aufkommt, dass man das gleich bespricht. Meistens reicht ein Satz oder ein kurzer Austausch, eine Beobachtungsschilderung, dass da gleich einmal das Erste raus ist. Und man merkt auch in der vierten Klasse, wo der Druck vom Gymnasium kommt, dass die Kommunikation schwieriger wird, weil eben sehr viele Emotionen dabei sind, besonders bei den Eltern. Und ein Thema, was ich gemerkt habe, ist, dass eben viel Kommunikation in der elterninternen WhatsApp-Gruppe gibt. Und da habe ich immer wieder Hinweise bekommen, dass es Themen gibt und dass irgendwie Befindlichkeiten ausgetauscht werden. Wie findest du das? Oder ist das okay, wie der das macht? Oder was das andere Kind macht? Und das gehört nicht in einer WhatsApp-Gruppe, sondern es gehört direkt mit den Betroffenen geklärt und gesprochen, weil sonst schaukelt sie das so hoch auf, dass das ein riesiges Thema wird, was gar kein Thema sein müsste. Mhm. Das heißt, sachliche Kommunikation, wenn es Unklarheiten gibt, wie die Carina gesagt hat, wir sind in der Schule, große Themen können wir nicht bei der Tür klären, weil wir ja für die Kinder da sind, aber wenn man einen Termin ausmacht oder anruft, dann wird keiner Nein sagen. Also wir freuen uns sogar, wenn jemand zu uns kommt und wo man ein gutes Gespräch führt, wie geht es mit dem Kind weiter, wie können wir das Kind möglichst gut unterstützen und begleiten.
Ja, also mir hat das sehr gut gefallen, wie du gesagt hast, wir stehen alle auf der gleichen Seite. Wir wollen alle das Beste für die Kinder. Und ich denke, das ist auch ein guter Abschluss, also für unseren Podcast zum Thema das ganze Schuljahr gemeinsam gut erleben, wenn wir uns alle gleichzeitig oder wenn wir uns alle gegenseitig gut unterstützen, die Eltern gemeinsam mit den Lehrern so gut zusammenarbeiten, dann ist das für das Kind bestimmt der beste Weg. Dann herzlichen Dank, dass ihr mit mir so lange gesprochen habt und dass wir uns über so viele Themen ausgetauscht haben. Und ja, auf Wiedersehen.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, tschüss.
Tschüss. Ich bin sicher, dass Sie einige gute Ideen bekommen haben, wie das neue Schuljahr gut gelingen kann. Besonders wichtig ist es uns, dass sich die Kinder wohlfühlen. Und wenn Sie den ein oder anderen Tipp in Ihren Alltag integrieren und Ihr Kind unterstützen, wird es bestimmt für alle ein erfolgreiches Jahr. In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Schuljahr und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind.
Danke und bis bald! Die nächste Folge kommt in einem Monat.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.